Heute in CT Uplink sprechen wir über ein Leben ohne Windows 10. Wir haben 4K-Filme angeschaut und datensammelnde Autos seziert. Bis gleich. CT Uplink. Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben heute nochmal das Heft 9/2016 in der Sendung und wir haben letzte Woche überhaupt nicht über das Titelthema gesprochen, nämlich hier Windows 10. Das machen wir heute. Mein Name ist Achim Bartschuk und mit mir sprechen heute über dieses Thema und ein paar andere.
Genau, Jan Schüssler aus dem Ressort Betriebssysteme und Sicherheit.
Stefan Portek aus dem Hardware-Ressort.
Axel Kossel, ehemals Mobil- und Internetressort, jetzt ressortlos.
Ja,
du hast deinen Namen noch nicht gesagt.
Ach, doch, habe ich gesagt. Achim Bartschuk. Okay, ja, ich glaube schon. Achim Bartschuk. Ich moderiere heute die Sendung. Ist auch sehr schön. Und ich mache das heute auch nicht zum ersten Mal, denn wir haben, glaube ich, jetzt gerade schon eine halbe Stunde lang diese Sendung aufgenommen und dann gemerkt, dass das die Festplatte irgendwie kaputt gegangen ist. Das ist aber zum ersten Mal passiert in, ich glaube, 115 Sendungen. Also insofern muss ich sagen, haben wir das eigentlich bisher mal ganz gut hingekriegt und müssen heute einfach nochmal alles nochmal erzählen. Und deswegen frage ich dich, Jan, wie kommt es eigentlich, dass du als jemand, der schon so oft in der Sendung Windows gelobt hast, jetzt einen Artikel darüber schreibst, wie man von Windows wieder wegkommt?
Tja, weil ich selber privat eigentlich schon seit, lass das mal so 12 Jahre sein, Linux auch ganz gern auf dem Desktop einsetze. Nicht immer so durchgehend, aber ich schaue mir eigentlich zumindest jede Ubuntu-Version, die rauskommt, immer sehr gerne an. Hab's auch auf den ein oder anderen Rechnern laufen, zum Beispiel, wenn irgendwie, ja, oder in der Familie, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne irgendwie, ich habe jetzt einen alten Laptop, kann man den so fertig machen, dass ich den nur für Internetbanking nehme, solche Geschichten. Klar, da kommt dann Ubuntu drauf.
Okay, aber würdest du auch privat, du hast es jetzt irgendwo ausprobiert, viel getestet, würdest du privat auch weg oder warum? Also was sind dann so die Argumente für dich?
Zum einen ist es es kann man gar nicht so schwer, so ein weiteres beschreiben irgendwie. Ne? Ich finde Linux an sich als Thema ganz spannend. Was ich immer sehr, sehr geil finde, ist auch allein schon, wenn man sich nur Ubuntu anguckt, es gibt diese ganzen Untervarianten, Kubuntu, Lubuntu und so, die dann verschiedene, eigentlich den Ubuntu-Kern soweit nutzen, aber verschiedene Bedienoberflächen bringen. Und sowas finde ich zum einen immer sehr spannend, wie sich eigentlich das gleiche Betriebssystem streng genommen mit völlig verschiedenen Benutzeroberflächen verwenden lässt. Zum anderen, habe ich es, wie gesagt, früher schon immer sehr gern genutzt. Mhm. Auch, wenn man jetzt früher sehr viele Rechner auch selber gebaut und dann dachte ich auch immer, ja komm, kannst jetzt nicht für jede Lizenz kaufen, als mit der Aktivierung irgendwann kam, ne, so vor 10, 12 Jahren. Da kannst du natürlich nicht mehr sagen, ja, ich pack da jetzt mal irgendwie eine Testlizenz oder sowas drauf, ne? Und klar, dann sagst du natürlich irgendwann, ich möchte jetzt ein Betriebssystem haben, wofür ich kein Geld bezahlen muss jedes Mal. Und dann, ja.
Es gibt ja auch viele, die sagen, irgendwie so Windows 10, das ist mir jetzt, die wollen zu viel von mir wissen und so. Und das hatten wir auch in der Sendung vor, als Windows 10 rauskam und so. Das ist ja für viele auch ein Argument, glaube ich, jetzt zu wechseln, weil sie halt eben wirklich auf Windows 10 auch nicht wechseln wollen. Also weil sie den Schritt von Windows 7 zu Windows 10 nicht machen wollen, sagen, irgendwann muss ich aber was anders machen und dann gehe ich lieber gleich zu Linux. Würdest du sagen, das ist eine gute Idee in Sachen Datenschutz, Sicherheit und so?
Also in Sachen Datenschutz, ja, so ein bisschen, weil da Windows 10 natürlich schon ein echt mieses Image hat momentan, so datenschutzmäßig, aber gut, man kann Windows 10 ja so einstellen und so verwenden, dass es datenschutzmäßig etwa auf dem Level von Windows 7 ist. Das ist kein Riesenproblem. Was aber auch, nicht gerade bei mir, aber bei ganz vielen unserer Leser habe ich auch den Eindruck, wirklich für Verunsicherung sorgt, ist, dass Microsoft ja so im Schnitt zweimal im Jahr über dieses Windows as a Service, nennen sie es ja, ne, dass du immer das neueste Windows kriegst, dass sie bislang zumindest immer dir dann neues Windows reindrücken. Du kannst dich, gerade wenn du die Home-Version hast, eigentlich überhaupt nicht dagegen wehren. Und du kriegst dann mit einer vollwertigen Upgrade-Installation eine neue Software reingedrückt, ein neues System. Gut, umgewöhnen muss man sich noch nicht so großartig, weil das ja, ja gut, da ändert sich noch nicht so dramatisch viel, aber letztlich ist es jedes Mal wieder eine Upgrade-Installation.
Ja, man fühlt sich auch dann so ein bisschen bevormundet.
Genau, ne, so. Du hast auch jedes Mal vor allem den Stress und denkst, ja, meine Güte, werden alle Einstellungen sauber übernommen? Haben sehr viele Leser, die berichten, dass auch nach diesem Versions-Upgrade, ne, die das Ur-Windows 10 schon hatten, nach dem Versions-Upgrade dann ja, Einstellungen nicht sauber übernommen werden, Programme neu installiert werden mussten, teilweise die ganzen Rechner einfach nochmal mit der neuen Version eine Neuinstallation brauchten.
Ich habe auch vor allen Dingen gelesen, dass insbesondere diese ganzen Datenschutzeinstellungen auch beim Update gerne mal wieder zurückgesetzt wurden. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn ich gerade das, wovor ich am meisten Sorge habe, dass das Betriebssystem anhand von Telemetriedaten oder was auch immer wirklich aber auch alles, was ich irgendwie nicht preisgeben möchte, an Microsoft sendet. Und ich schalte das aus und muss das aber dann im Prinzip alle 3 Monate wieder nachkontrollieren, weil es theoretisch wieder eingeschaltet sein könnte. Ja. Das nervt schon.
Da hatte Microsoft ja auch die Version 15.11, als sie kam, im November sogar kurzzeitig zurückgezogen. Sie haben es nie offiziell gesagt, dass es deswegen war, wenn mich nicht alles täuscht, aber es ist schon sehr naheliegend, dass genau das Problem war. Mhm. Weil vor allem diese Änderung der Datenschutzeinstellung ja auch im Prinzip technisch betrachtet über ein Windows-Update kommt. Ne? Und dann da leistest du überhaupt keine Zustimmung in irgendeiner Form. Und sowas geht, denke ich, rechtlich auch sehr, sehr, sehr schwierig, wenn überhaupt. Und da, glaube ich, haben auch viele Anwender nochmal das Vertrauen so ein Stück verloren. Ne? Wir haben ja damals gesagt, im Sommer immer gerne, warten Sie mal, so 2, 3, 4 Monate mit dem Umstieg auf Windows 10. Ne? Und wenn sich das dann alles bewährt, dann können sie umsteigen. Und da hat man ja eigentlich gesehen, dass der Prozess, gerade diese Windows-as-a-Service-Geschichte, noch ein bisschen sehr buggy ist. Mhm. Also ja, und deshalb, das ist noch für viele ein Punkt, wo man sagt, kann man nicht wirklich eine andere Alternative haben, außer bei Windows 7 bleiben oder Windows 10 nehmen. Genau.
Okay, und du hast, also ihr habt euch sehr viel mit Ubuntu auch beschäftigt oder generell mit Linux, aber im speziellen Ubuntu und so ein bisschen geguckt, ein bisschen Software auch nochmal vorgestellt. Wir haben auch viele Kollegen, die Ubuntu schon benutzen. Und hattest du denn das Gefühl beim Wechseln, dass dir da jetzt irgendwas fehlt, eine spezielle Software oder bestimmte Funktionen?
Nee, soweit eigentlich nicht. Also ich muss dazu sagen, ich spiele halt nicht so wahnsinnig viele Computerspiele. Hab so die ein oder andere Spezialanwendung, wenn man einen Lautsprecher selbst baut, irgendwie eine Box-SIM, was dann aber sich über Wine irgendwie starten lässt. Macht natürlich auch nicht, kann nicht jede Anwendung dann einwandfrei starten, aber da hatte ich soweit keine Probleme. Das läuft alles, ja, ist super, ja.
Ja, ich habe ja auch ein bisschen, ich habe auch auf Ubuntu gewechselt und ein bisschen andere, also ich bin auch zufrieden, aber ich habe halt schon die Erfahrung gemacht, dass mir schon schwer gefallen ist. Also ich habe irgendwie Evernote gibt's dann als Webversion, aber es ist halt nicht so gut wie die Software. Oder ich bin ja Notepad++ Riesenfan, ich glaube du auch, ne?
Ich auch, ja.
Ja, und Notepad++ habe ich irgendwie auch nicht so richtig. Also es gibt so ein
läuft aber unter Wine tatsächlich ganz
ja,
gut.
Ja, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, genau, also vielleicht muss man auch mal sagen, Wine ist quasi eine Umgebung, um Windows-Software auch zu betreiben auf Linux. Und aber ich fand es irgendwie nicht so hundertprozentig. Dasselbe hatte ich bei Evernote übrigens. Ne? Da fehlen dann irgendwie Überschriften oder so. Und also da sind grafisch ein paar Sachen kaputt, die einen wirklich zu Weißglut treiben. Also ich hab mich schon schwer getan. Und ich habe tatsächlich immer noch eine VMware drauf, wo ich ein paar Programme drin habe. Tatsächlich, das ist total bescheuert, ne? Wegen Evernote, was echt so ein... Aber da und das drin zu haben und für Testsachen habe ich dann natürlich auch immer eben mit VMware gearbeitet, aber also ich merke dann schon, dass ich die immer mal wieder dann doch aufhabe, ne, letztendlich. Aber das stimmt schon, letztendlich softwaremäßig gibt es das meiste, ja. Also außer vielleicht die neuesten Spieletitel oder mein Lightroom oder sowas, was ich auch gerne nutze.
Es ist wahrscheinlich ganz oft einfach auch eine Gewohnheitsfrage, ja. Also es ist ich habe in den dunklen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr auf meinem Notebook auch Ubuntu installiert, weil mein Windows 7 wirklich wie ein Sack Schrauben gelaufen ist. Und ich mir dann gedacht habe, ach komm jetzt, ja nee, Windows 10 Update machst du jetzt lieber nicht, das kann ja nur schlimmer werden dann. Und habe Ubuntu installiert und hatte halt den Fehler gemacht, also die Installation lief super durch, das alte Windows hat es tatsächlich auch überlebt, also es wurde dabei nicht gekillt. Ich habe jetzt einen Bootmanager, wo ich die Betriebssysteme auswählen kann. Das funktioniert echt alles super, wenn man das mit vor ein paar Jahren vergleicht, wo eigentlich irgendeine Hardware-Komponente nie funktioniert hat.
Gerade bei Notebooks, ne?
Genau, man hat sich echt einen Wolf gesucht. Da war das Display, Notebook-Display immer auf voller Helligkeit. Man konnte das nicht dimmen und so ein Schwachsinn. Das funktioniert jetzt unter Ubuntu alles super. Aber ich habe mich dann halt schon die ganze Zeit immer wieder dabei ertappt, dass ich dann einfach aus Gewohnheit eben doch in Windows reingebootet habe, obwohl ich alles, was ich zumindest auf dem Notebook mache, eigentlich mit Ubuntu genauso gut hätte machen können. Da muss man dann halt vielleicht, wenn man da wechseln will, auch ein bisschen konsequent sagen, ich wechsle jetzt.
Ja, wir haben im Vorfeld schon, hatten wir gesagt, so ein bisschen wie beim Rauchen, ne? Dass wenn man beide Betriebssysteme drauf hat und sagt, na, so
nur einmal noch booten,
dann ertappt man sich dann oft dabei, dass man dann doch am Ende immer doch wieder ins Windows bootet. Und ich glaube, da muss man echt den Cut dann einfach mal machen, zumindest auf einem Gerät, das man hat, und weil man sonst dann doch so, ah nee, jetzt muss ich doch schnell nochmal was öffnen. Excel ist mir auch noch eingefallen. Da hatte ich ein paar schwierige, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber so eine komplizierte, mit mehreren Nutzern gemeinsam benutzte Tabelle, und da gab es auch immer wieder Probleme auf Ubuntu, dann mit LibreOffice und so. Also da habe ich dann auch die tatsächlich, ist auch eins der Programme, die in meiner VMware noch laufen. Fällt mir also gerade noch dazu ein.
Genau, wenn du halt in einer Umgebung, wo du viel auf Microsoft Originalsoftware angewiesen bist, ansonsten, da wird es tatsächlich hackelig. Also ich habe das auch, das ist aber schon ein bisschen her, auch mal, ich habe mich mal irgendwann mit SharePoint befasst, vor zwei, drei Jahren irgendwie, und wenn du da dann LibreOffice oder OpenOffice benutzt,
ja, klar.
Das beherrscht allein dieses gemeinsame Auschecken, das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten nicht.
Und ich glaube, wenn du generell mit Microsoft Diensten, Software und so arbeitest, dann wird es natürlich auch schwieriger. Aber ich meine, klar, dann willst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt wechseln. Also ist ja gerade der Grund, dass, wenn du halt sagst, ich will eben nicht die Cloud-Dienste auch für Microsoft nutzen.
Aber das ist ja in erster Linie, glaube ich, dann ein Problem, was Nutzer betrifft, die diesen Computer jetzt gerade irgendwie auf der Arbeit oder dienstlich benutzen. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder Heimanwender, der irgendwie mal irgendwie einen Brief schreibt oder mal versucht, irgendwie seine Heizkosten in der Excel-Tabelle irgendwie ein bisschen zu verwalten, dass der wahrscheinlich mit LibreOffice, OpenOffice oder selbst mit Google Docs da wahrscheinlich unter Ubuntu oder irgendeinem anderen Linux genauso weit kommt.
Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, dass zurzeit, vielleicht wegen Windows 10, weil es die ganzen wegen der ganzen Datenschutzgeschichte, aber auch generell wegen Sicherheit. Also bei mir war das eher auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ja, wegen
Viren. Ich habe schon dreimal Bitcoins bezahlt, jetzt reicht's.
Ja, aber genau, ja, das ist auch ein Beispiel mit Locky und so. Na, also so ein bisschen Sicherheit. Man kann in den fremden USB-Stick auch gleich viel entspannter in seinen USB-Slot schieben und so. Also das war so bei mir auch so ein bisschen das Argument. Aber ich habe schon das Gefühl, dass generell gerade viele sich drüber Gedanken machen, und unser Appell ist auf jeden Fall, probiert's aus. Die CT, da steht drin, wie es geht, was für Software man so als Alternativen findet, auch so ein bisschen Erlebnisberichte von anderen Leuten. Und dann erzählt uns doch einfach mal bei CT Uplink, schreibt uns in die Kommentare, wie es euch so gegangen ist, ob ihr gewechselt habt, warum ihr gewechselt habt, oder ob ihr bei Windows 10 bleiben wollt, oder ob ihr doch lieber, so wie Axel, einen Mac habt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema. 4K. Kann man denn mit Linux so schöne 4K-Filme sich angucken, wie du sie hier dabei hast?
Wird es schwierig. Es wird. Ja, jetzt. Doch, natürlich könntest du theoretisch mit Linux auch 4K-Filme angucken. Wir haben uns diesmal gar nicht so 4K im Speziellen angeschaut, sondern bislang gab es 4K eigentlich halt nur als, wenn es zumindest kommerzielle Filme sein sollten, als Streaming-Kram. Es gab bislang halt einfach noch keinen Datenträger, wo man sich den neuesten Super-Duper-Blockbuster in 4K anschauen konnte. Und nun mittlerweile gibt es die 4K UHD Blu-Rays, okay, die kannst du auch eine Kamera, kannst
genau,
du
mal selber kurz gucken.
Gucken, ob überhaupt was drin ist.
Und Ultra vor allen Dingen eventuell mal kurz schauen, ich glaube, du hast jetzt sogar die DVD rausgenommen.
Das ist die DVD,
dazu
okay.
Dazu sag ich gleich noch was.
Ultra HD Blu-ray.
War die richtige, okay, dann ist die DVD auf der anderen Seite. Aber um deine Frage zu beantworten, diese Discs kann man im Moment nicht auf dem Computer abspielen. Und zwar weder,
auch nicht bei Windows.
Weder unter Windows noch unter Linux. Ja.
Nee, schön, dass du meine schlechte Überleitung
jetzt nochmal
gerade gebogen hast. aber mit Playern.
Genau. Und ja, also bei 4K-Videos, da werden natürlich echt riesige Datenmassen hin und her geschaufelt. Und dafür war auf einer normalen Blu-ray einfach kein Platz. Deswegen musste irgendwie ein Nachfolgeformat her. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob das nicht vielleicht sowieso unfassbar 2002 ist, jetzt wieder ein neues Disc-Format einzuführen und den Leuten neue Player zu verkaufen. Aber es ist halt so, wenn du die 4K-UHD-Video streamen willst, brauchst du halt einen Downstream von 25 Mbit und den hat halt nun mal nicht jeder. Und manche Filme will man einfach auch, glaube ich, so ja, aus Jäger- und Sammlertrieb irgendwie im Schrank liegen haben und nicht jedes Mal runterstreamen. Und insofern hat das natürlich irgendwie seine Daseinsberechtigung. Was ganz nett ist an den neuen UHD Blu-rays ist, die kommen platzmäßig bei den 4K-Material trotzdem an ihre Grenzen. Weshalb meistens dann das Bonusmaterial noch auf eine extra Blu-ray ausgelagert ist. Darum liegen da halt ganz oft zwei Scheiben drin.
Also okay, das heißt, ich habe den Film
Du hast den Film. Da kannst du dich übrigens, wenn du Filme selber importierst, was sich ein bisschen lohnen kann, die sind natürlich etwas teurer als die vergleichbaren normalen.
Also aus dem Ausland importierst.
Genau, aus den USA. Also es gibt jetzt bei den UHD Blu-rays gibt es jetzt diesen lästigen Regionalcode, diese Ländersperre, die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können es, so wie wir das hier jetzt auch gemacht haben, im Prinzip einfach auch eBay oder Amazon.com einfach mal eine US-Scheibe kaufen und die hier auf den deutschen Playern problemlos abspielen. Da schießt du dich dann halt vielleicht bei der Beilagen-DVD ja, ins Knie, wo die ganzen Specials drauf sind. Die haben dann halt tatsächlich schon noch den normalen Regionalcode.
Aber es sind jetzt zwei Blu-rays, ne? Hier das, auf dem einen steht Blu-ray, das
genau.
Auf dem anderen Ultra-HD Blu-ray.
Genau. Also die eine ist halt jetzt mit dem Film im 4K-Material und das andere ist dann halt das ganze Bonusgedöns in herkömmlich Full-HD, okay. so wie man es kennt.
Wie viel Kapazität passt auf so ein?
Es kommt drauf an, wie viele Schichten die halt. Also auf eine normale Blu-ray kriegst du halt nur 50 GB, das war ein bisschen wenig. Die UHD Blu-ray hat 66 Gig. Das reicht dann mitunter halt auch nicht für Film- und Bonusmaterial aus, weshalb die da halt diesen Trick gemacht haben, dass sie halt einfach zwei Scheiben reinlegen. Und es wird irgendwann wahrscheinlich auch 100 GB Disc geben, aber das ist von der Massenproduktion halt alles noch ein bisschen weiter entfernt. Und
wahrscheinlich die optische Laufwerkeindustrie wiederbeleben und für einen zweiten Frühling der 12 Zentimeter Plastik.
Ja, es ist jetzt kein ganz billiges Vergnügen. Du brauchst halt auf jeden Fall neue Player. Wir hatten uns jetzt hier im aktuellen Heft zwei Player angeschaut. Einmal einen von Panasonic und einmal einen von Samsung. Der Samsung hat heute auch, haben sie ganz stolz per Pressemitteilung noch verkündet, das UHD Premium Logo bekommen. Und
das heißt was?
Erzähle ich gleich.
Ach so. Das ist alles so kompliziert.
Es ist so kompliziert. Ich sage auch gleich warum, weil 4K ist eigentlich nicht mal das Besondere. Ich wollte nur noch kurz jetzt die Preise raushauen. Also du zahlst für so einen Player dann halt schon zwischen 500 und 900 Euro, je nachdem, was für Modell du dich entscheidest. Und dann halt nochmal 30 Euro für jede einzelne Disc. Und ganz im Prinzip brauchst du auch noch einen neuen Fernseher.
Okay.
Also dafür hast du dann allerdings halt auch wirklich tatsächlich irgendwie das super-duper Premium-Filmvergnügen, weil die Filme hier drauf sind halt nicht nur in 4K, sondern das große neue Zauberwort heißt jetzt HDR, also High Dynamic Range, enorm großer Kontrastumfang und satte Farben, so satt, wie man sie vorher noch nie gesehen hat auf so einer Scheibe. Und das hat den markigen Namen BT2020.
Ah, super.
Ja. Dafür brauche ich dann den neuen Fernseher.
Du brauchst im Prinzip, um in den vollen Genuss dieser Scheiben zu kommen, brauchst du eigentlich einen neuen Fernseher. Also die,
wenn ich den jetzt im letzten Jahr gekauft habe, kann er das schon?
Dann oder? Kannst du Glück haben. Also die satten Farben sind tatsächlich nicht mal so das große Problem. Das können viele, viele bessere Fernseher von Samsung, Sony und Co. auch schon seit 2-3 Jahren, also diese besonders satten Farben, da konntest du aber vorher im Prinzip nichts mit anfangen, weil so ein Film war so gemastert in einem Farbraum, der entspricht etwa so dem, was sRGB auf einem Computermonitor ist. Also es sind so, ja, normal gedeckte Farben, aber da ist halt echt halt kein richtig knalliges Knallrot drin, da ist kein Giftgrün drin. Gold irgendwie bei Schmuck sieht irgendwie immer so ein bisschen dreckig gelb aus. Bei dem Farbraum, und selbst wenn du halt eine Glotze hattest, die diesen super tollen Farbraum abdecken konnte, da konntest du wenig mit anfangen, weil das in den Filmen im Prinzip nicht drin war, diese Farbinformation. Wenn du die Farbe voll reingedreht hast, dann hat es halt ausgesehen wie so ein Teletubby-Video. Irgendwie alles war quietschbunt und hat total dämlich ausgeschaut. Und insofern ist das schon ganz toll, dass man jetzt sagt, wir wollen das Ding hier jetzt dann halt wenigstens ein bisschen zukunftssicher machen. Wir speichern die Filme in einem Farbraum, der so riesig ist, dass wir da auf jeden Fall Reserven in der Zukunft haben, und wir möchten halt auch einen tollen Kontrastumfang haben. Und da scheitern tatsächlich die meisten älteren Fernseher dran. Da gibt's jetzt extra, damit man da zukunftssicher kaufen kann, dieses UHD Premium Logo.
Das heißt, der Fernseher muss UHD Premium als Logo haben. Dann kann ich damit Blu-ray, HD, Ultra HD Blu-rays gucken.
Genau. Und da gibt's so ein paar Voraussetzungen, was der Fernseher dafür halt können muss. Das ist halt unter anderem, dass er den großen Farbraum, also die satten Farben anzeigen kann.
Aber er zeigt die Filme trotzdem, wenn ich jetzt den Player habe und mit HDMI da anschließe, dann zeigt der Fernseher da trotzdem was an, wenn ich die drin habe. Oder, und dann ist bloß der Farbraum doof, oder?
Ja, oder geht dann gar also nichts. An den herkömmlichen Fernseher anschließen. Ja. Da sage ich gleich noch was zu. Ich wollte wir haben wirklich geschwitzt bei diesem Artikel, Nico und ich. Das Zweite, was wir halt viel spannender finden, ist, dass wenn ein Fernseher dieses Logo bekommen möchte, muss er halt auch wirklich einen riesen Kontrast haben. Das heißt, der muss ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Helligkeiten abdecken können. Das Schwarz soll halt wirklich, wirklich pechschwarz sein. Und wenn du halt irgendwo einen Sternenhimmel hast, wo dir der Vollmond dann entgegenstrahlt, oder irgendwie eine Wüstenszene, wo dir die Sonne entgegenbrennt, die brennt dir dann auch wirklich entgegen.
Also OLED.
Es gibt... Oh Gott, ist es wirklich kompliziert. Es gibt sogar zwei Kriterien, weil OLED- und LCD-Fernseher so unterschiedlich sind, dass man keine Kriterien festlegen konnte, in die beide reingepasst hätten. Dann hätte man sich also so sehr auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen müssen, dass da nichts bei rausgekommen wäre. Man sagt jetzt bei LCD-Fernsehern oder von mir aus in Dreitorfitznamen auch LED-Fernseher, wenn man es im Marketing sagen will, die müssen in eine Spitzenhelligkeit von mindestens 1000 Candela schaffen.
Dann ist auch okay.
Und sollen aber trotzdem noch mit dem Schwarz irgendwie auf 0, irgendwas runterkommen, dass sie halt wirklich diesen riesigen Kontrast haben, und sie müssen den großen Farbraum können. Bei den OLEDs ist man da ein bisschen gnädiger, was die absolute Helligkeit angeht, weil 1000 Candela schafft kein OLED. Normaler LCD-Fernseher macht meistens so 300, wenn du einen richtig guten hast, mal 600. Eine Spitzenhelligkeit von 1000 Candela ist schon wirklich eine Ansage. Ja. Also da setzt man sich auch fast eine Sonnenbrille schon auf. Wir haben das im dunklen Testlabor haben wir da vorgesehen, wow, okay, das ist hell jetzt. Und das schaffen OLEDs nicht. Okay. Aber OLEDs...
Also das heißt, um das Logo zu bekommen, gibt es verschiedene Kriterien für OLED und LED, und danach kriegst du als Hersteller dieses Logo, und dann weißt du, wenn ich jetzt diese Disk in den Samsung oder Panasonic Player reinschiebe und per HDMI anschließe an meinen Fernseher und der hat dieses Logo, dann kriege ich auch gute Farben.
Ja, soweit die Theorie. Das hat in unseren Tests eigentlich auch tatsächlich funktioniert. Problem wird's dann tatsächlich, wenn du halt jetzt einen Fernseher hast, der dieses Logo nicht hat, weil dann können viele schlimme Dinge passieren. Du hast halt jetzt einen großen Farbraum, und du hast statt 256 Helligkeitsabstufungen bei dem bislang gebräuchlichen 8-Bit hast du jetzt 1024 Helligkeitsabstufungen, weil es 10-Bit ist. Und dann muss halt entweder der Fernseher oder der Blu-ray-Player das halt alles irgendwie wieder runterrechnen auf ein verdauliches Format, was der Fernseher halt auch anzeigen kann. Und das ist bei unseren Tests halt wirklich tatsächlich echt mehrmals in die Hose gegangen, dass wir dann Filme, insbesondere wenn sie nicht so gut gemastert waren, wie der diese Science-Fiction-Komödie Chappie. Das hat alles so dunkel und blass ausgeschaut, wenn wir uns das auf nicht UHD-Premium-fähigen Fernsehen angeguckt haben, dass man gesagt hat, oh, okay, nee, da ist ja, da waren ja früher die aus dem Kino abgefilmten Raubkopien qualitativ besser.
Was haben die denn jetzt eigentlich für eine Bildwiederholrate? Ist das immer noch diese mageren 25
Hertz?
Nee.
Die können bis 60 Hertz hochgehen. Theoretisch okay. Tun sie aber nicht unbedingt. Also es gibt auch noch nicht besonders viele Filme. Wir haben zwei Artikel gemacht. Einmal, wo wir uns ein bisschen über die Player und die Filme auslassen und einen zweiten, wo wir über die Fernseher sprechen. Bislang gibt es auch nur 16 Filme auf UHD Blu-ray und angekündigt, insgesamt sind noch ein paar andere, dann kommen wir so auf 24 jetzt erstmal kurzfristig. Die sind jetzt in 24p gemastert. Theoretisch würde aber mehr gehen. Das Logo schreibt auch vor, dass du einen Fernseher hast mit HDMI 2.0 Eingang, der auch den ganz nagelneuen HDCP 2.2 Kopierschutz unterstützt und du könntest theoretisch dann 4K 60 Hertz rüberschieben, ist da aber nicht drauf.
Und was kosten die UHD Fernseher?
Die liegen preislich im Prinzip auf dem gleichen Niveau wie die Top-Modelle vorher auch. Das schwankt dann natürlich irgendwie mal so ein bisschen von der Größe, aber wenn du jetzt sagst, ein 2015er Fernseher von Hersteller XY, der mich in der Größe irgendwie letztes Jahr 2.500 € gekostet hat, kostet dann mit dem Premium-Logo jetzt auch ungefähr wieder genau das gleiche.
Also 2.500 für den Fernseher?
500 bis 1.000 € für den Player.
Und dann kann ich 24 Filme...
Genau,
in der nächsten Zeit richtig in guter Qualität
gucken. Ja, oh, genau so.
Okay. Und dann könnte man jetzt so auf die Minute runterrechnen. Investition pro Filmminute.
Ja, aber es ja Investition
ist zukunftsträchtig.
Ist sehr zukunftsträchtig. Also ich will das Thema jetzt nicht kaputt reden. Du darfst natürlich, wenn wir es kaputt reden, darfst du auch nicht vergessen, dass die Scheiben mit im Moment 30 Euro irgendwie doppelt so teuer sind wie eine vergleichbare.
Das sind nochmal 600 €. Also, ja. Ich habe schon mitgerechnet
im Kopf. Ist für Hollywood natürlich eine schöne Möglichkeit, um das nochmal zu monetarisieren. Deswegen, also haben wir auch im Prinzip ins Fazit reingeschrieben, wer jetzt sowieso mit dem Gedanken spielt, sein Heim-Cinema zu Hause aufzurüsten, der sollte halt schon darauf achten, dass die Fernseher das halt können und kann halt auch in Erwägung ziehen, dass er sich den passenden Player kauft, wenn er nicht alles übers Netz streamen möchte. Es sieht, wenn die Filme gut gemastert sind und man den passenden Fernseher hat, sieht es auch teilweise richtig gut aus.
Siehst du denn wirklich einen Unterschied zu Ultra HD?
Also bei Life of Pi, der an einigen Stellen, sag ich mal, sehr brutal in Richtung HDR, also hohem Dynamikumfang gemastert ist, waren eigentlich alle Leute...
Also Full HD, im Unterschied zu Full HD.
Den Unterschied zwischen 4K und Full HD nur von der Auflösung, ja. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß dein Fernseher ist und wie weit du wegsitzt. Genau,
wie dich du rangehst.
Also wenn du einen 40 Zöller dir kaufst, dürfte der eigentlich sogar immer noch Full HD sein, weil da musst du schon wirklich so dicht dran gehen, um da einen Unterschied zu sehen. Aber der Unterschied zwischen dem normalen und dem breiten Kontrastumfang sieht man bei Life of Pi ziemlich gut. Also da haben wir einigen Kollegen immer mal so eine kleine Vorführung gegeben und haben gesagt, hier, guckt euch das mal an. Oder beim Masiana, wenn die Raumanzüge, dann halt die roten Logos und die Außenaufnahmen, das war von den Farben,
ja,
vom Kontrast, das war schon echt richtig so punch in your face. Also es war cool. Teilweise hart an dem, wo ich gesagt hätte, also ganz so realistisch sieht es nicht mehr aus, aber es ist sehr brillant und peppig. Andere Szenen hast du natürlich Innenaufnahmen. Ne? Also der hier ist jetzt, der Sicario ist jetzt ein bisschen dezenter gemastert und ich glaube bei Pineapple Express war das, da war auch irgendwie eine Innenaufnahme. Das ist ja dann wie hier jetzt in unserem Uplink-Studio auch, so richtig knallige Farben hast du hier dann nicht und da hätten wir halt wirklich einen AB-Vergleich machen können mit einem wirklich richtig schlechten Full-HD-Fernseher von vor 5 Jahren und die UHD-Premium-Flaggschiffe nebeneinander, beide Standbilder, hätte wahrscheinlich selbst im direkten Vergleich kaum jemand einen Unterschied gesehen. Das steht und fällt natürlich so ein bisschen mit dem Content. Also es ist nichts, wo wer sich jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren Fernseher gekauft hat, wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, rennt los und kauft euch sofort einen neuen. Das sicherlich nicht. Was man halt versuchen kann ist, ich rede ohne Punkt und Komma. Ne? Aber solange du nicht fragst, rede ich. Ich rede einfach weiter, bis du reingrätscht. Wenn du, Samsung hat das zum Beispiel angekündigt, weil man da die Kunden offenbar auch nicht verprellen mochte, dass man gesagt hat, wenn sie jetzt einen Fernseher habt, der schon die satten Farben zumindest unterstützt und jetzt nicht ganz so kontrastschwach ist. Und der ist auch nicht älter als jetzt irgendwie ein Jahr. Dann gibt es ein Update, ein Firmware-Update, dass ihr die Player anschließen könnt und die mit den HDR-Signalen wenigstens zurechtkommt. Und der Fernseher versucht dann im Rahmen seiner Möglichkeiten, was er nun hat, von seiner Bildcharakteristik, das irgendwie schön anzuzeigen. Das hat auf dem einen Fernseher, an dem wir es getestet konnten, so mittelprächtig funktioniert. Also es ist natürlich eine Option, das Update auf jeden Fall mitzunehmen. Und wenn man sich so einen Player ohnehin kaufen möchte, kann man das an seinem alten Fernseher mit einigen Einschränkungen schon ganz gut sich dann halt anschauen, das HDR-Material.
Aber halt nur, wenn es, da muss man, sollte man drauf achten, was der Fernseher anbietet, ob es da irgendwas, also ein Update oder so dafür gibt oder so, weil ansonsten kann das auch richtig doof aussehen. Hast du den Film irgendwie gekauft und hast den aber, und das sieht scheiße aus.
Und scheiße aussehen haben wir tatsächlich mehr als einmal gesehen, also sich jetzt so ein UHD Blu-ray Player zu kaufen, ohne den passenden Fernseher zu haben, ist eigentlich völlig sinnlos. Also wenn, ist das eine Anschaffung, wo man beide Geräte
in einem
Rutsch kaufen sollte.
Okay.
Wobei, wie gesagt, der Wahrheit ist, das Logo ist noch ganz jung und manche Geräte erfüllen die Kriterien, sind nicht zertifiziert. Sony hat gesagt, wir lehnen uns erstmal zurück und gucken erstmal, wie der Markt das Logo annimmt und überlegen dann, ob wir unsere Geräte dahingehend zertifizieren. Mhm. Bis dahin versuchen wir es lieber erstmal mit einem hausinternen Logo, was unsere gesamte Gerätekette von der Kamera über den Player bis zum Fernseher
hatte Nico auch schon mal drüber geredet,
anzeigt. Und da ist noch relativ viel im Fluss. Also ich als Early Adapter läufst du immer Gefahr, dass du halt irgendwie eine Bananenfirmware kriegst, die bei dir reift und du zahlst auch noch ein bisschen rauf. Also ich glaube, so beeindruckend ich manche Bilder auch fand, ich glaube, man macht auch keinen Fehler, wenn man jetzt noch ein bisschen wartet, bis die Preise in den Keller gegangen sind und die Kompatibilität zwischen den Herstellern auch noch ein bisschen ausgefeilter ist. Also alle unsere Geräte haben auch ständig Firmware-Updates gekriegt während des Testzeitraums, wo dann mal manche Sachen dann auch besser wurden.
Aber eine Betamax-Technik ist es nicht. Also davon ausgehen, dass das ist jetzt.
Das glaube ich schon. Es ist
jetzt weiter.
Also Besondere ist es ziemlich konkurrenzlos natürlich. Mhm. Ne? Also es gibt jetzt keine andere 4K HDR-fähige Disk, auf der man das speichern könnte. Muss man halt gucken. Also ich vermute mal, dass wenn überhaupt Streaming der große Konkurrent sein wird. Also Netflix hat ja jetzt auch schon gesagt, wir wollen jetzt HDR-Content ausliefern, wollen dummerweise auch wollen die dann da mit Dolby sich zusammentun. Die können dann auch satte Farben und hohen Kontrast. Das funktioniert technisch aber anders als auf diesen Discs. Da weiß man nicht, ob alle Fernseher das können werden. Also so eine gesunde, zurückhaltende, abwartende Haltung schadet vielleicht nicht.
Aber nur nochmal zum Verständnis, mit den Playern kann ich auch eine normale Blu-ray, normale DVD.
Es ist soweit abwärtskompatibel, ne? Also
abwärtskompatibel.
Also du musst den nicht dann so ein Geräteturm dahinstellen und dass du da drei Geräte übereinander machst und jedes Mal die Kabel umstöpseln, musst das nicht. Okay.
Ja, klingt fast so teuer wie so ein BMW, ne?
Okay, der Übergang war auch nicht so.
Axel.
Kann man auch Kabel dran stöpseln, stimmt.
Du hast mit einem Autor zusammengearbeitet, der sich mal angeguckt hat, was Autos an Daten so sammeln, vielleicht auch übertragen an den Hersteller selber. Mhm. Und bei BMW, es war so der Fokus, deswegen
die
Überleitung.
Ja gut, die Idee kam auch vom ADAC eigentlich und ADAC hat auch die Autos zur Verfügung gestellt. Das waren 3er BMW und ein i3, also so ein Elektroauto, so ein ganz modernes von BMW. Das war jetzt nicht beabsichtigt, dass das jetzt BMW sein muss, aber BMW hat natürlich, steht schon ein bisschen im Fokus, was das angeht, weil BMW ja schon sehr lange Mobilfunkmodems in seine Autos einbaut und da fragt man sich natürlich immer, was gehen da für Daten rüber. Also es ist wie soll ich sagen, wir haben uns ja schon alle dran gewöhnt, dass die Dinger sowieso immer irgendwas über uns wegsenden, weil die sind ja immer im Internet und so ein Handy ist natürlich schon eine Datenschleuder. Und wenn quasi jetzt so ein Handy fest eingebaut ist ins Auto, ist natürlich auch liegt der Verdacht nahe, dass da natürlich auch Daten rausgehen. Und aber die erste Idee war erstmal, was wird denn gespeichert im Auto? Also jedes Auto enthält ja heute, 20, 30 Computer. Und die Computer haben Speicher, teilweise sogar Festplatten, Flashspeicher und so weiter. Da wird einiges drin abgespeichert. Und ehrlich gesagt weiß niemand außerhalb der Hersteller so genau, was das ist. Also was wird jetzt in so einem Auto abgespeichert? Die Werkstätten wissen es ein bisschen, weil die haben spezielle Software und Geräte, um, wenn ich meinen Wagen in die Werkstatt bringe, Sachen auszulesen. Man weiß natürlich inzwischen heute von Fehlercodes und so weiter. Es gibt ja hier OBD-Adapter, für, die ich mit dem Handy verbinde und wo ich dann gucken kann, dass da leuchtet wieder Motorkontrollleuchte. Was ist das für ein Fehler? Den lösche ich jetzt. So eine Sachen sind klar. Haben wir
auch schon ein paar Mal in der CT
drüber Hatten wir auch schon in der CT drüber geschrieben. Ich mache das regelmäßig, weil mein altes Auto immer irgendwelche Fehler schmeißt.
Danach ist er wieder heile, ne?
Danach ist er wieder heile, wie neu. Und na, das Schlimme ist, er fährt ja langsamer dann hinterher. Wenn er den Fehler hat erstmal, dann schaltet er ja irgendwie auf so Notbetrieb runter. Dann mache ich den Fehler weg und dann fährt er wieder richtig. Geht ganz prima. Aber da ist halt noch mehr, ne? Und wenn man eben dann mal wirklich reinguckt, so wie das Dieter Spar gemacht hat, unser Autor, dann entdeckt man da doch schon ziemlich interessante Sachen, sag ich mal. Also es wird im Prinzip für jedes Lämpchen im Auto läuft ein Betriebsstundenzähler mit. Es wird
also heißt erzählt, wie lange die Lampe an war.
Wie lange die Lampe an war. Das hat sowas mit Verschleißmessung und so weiter zu tun. Ne? Also theoretisch kann dann in der Werkstatt angezeigt werden, das und das und das Birnchen sollte jetzt ausgewechselt werden, weil das wahrscheinlich bald durchbrennt oder so.
Leuchtet dann bei dir ein anderes Lämpchen und dann brennt das irgendwann durch. Dein Notlämpchen, das
wir ausschalten. Ja, genau. Vielleicht habe ich das Glück hier. Genau. Aber ich finde, das ist schon eine LED und die hält noch ein Weilchen. So eine Sachen. Dann zum Beispiel wird gespeichert, wie der Sitz eingestellt ist beim Starten, ob der ganz vorne, ganz hinten, in der Mitte ist. Was kann man daraus auslesen, ist mir jetzt nicht ganz so klar. Man könnte natürlich sagen, wie oft hat der Fahrer gewechselt. Ne? Mhm. Dann gibt es hier jetzt speziell beim BMW, also das lässt sich jetzt sicherlich nicht auf alle Autos verallgemeinern, aber man kann auslesen, wie groß der Anteil von Kurzstrecken war an der Gesamtlaufleistung. Also wie oft ist er unter 5 Kilometer gefahren, zwischen 5 und 10, glaube ich, 20 und 50, 50 und 100, über 100, so in so Stufen ist das aufgeteilt. Und das sind Zähler, die mitlaufen. Und ich kann hinterher sehen, der ist dauernd im Kurzstreckenbetrieb gelaufen oder nicht. Über die Betriebsstundenzähler kann man dann natürlich auch feststellen, ob Tacho irgendwie manipuliert wurde, ob das alles zusammenstimmt. Also das sind, also bis hin, wie oft ein USB-Stick ans Infotainment angeschlossen wurde, laufen da Zähler drin mit und die kann man alle auslesen.
Und ich finde, glaube ich, nur einen irgendwie praktisch für mich als potenzieller Autokäufer. Also mich würde dann halt nur interessieren, ist der verdammte Tacho manipuliert?
Genau.
Bei allem anderen glaube ich irgendwie, dass das dann auch so Garantiefallen sein können. Oder dass du in eine Werkstatt kommst und die mir sagen, ja, wenn sie den Motor jedes Mal kalt irgendwie bis in den Drehzahlbereich fahren und den Motor auch nie warm fahren, weil sie immer nur Kurzstrecke zum Brötchen holen, 2 Kilometer, dann können wir ihnen keine Garantie geben. Das wäre meine Sorge.
Genau, also wenn dann dein Händler natürlich feststellt, dass du mit dem Leasingwagen, also an jeder dritten Fahrt ist der Gurtstraffer aktiv, weil du wieder kurz vorm Aufprallen noch gerade abbremsen kannst. Der Portek fährt nur im Sportmodus, ne? Der quält den Motor von vorne bis hinten. Weiß ich nicht, ob du dann irgendwann einen Brief an der Leasingbank kriegst, die da drin steht, gehen Sie doch mit unserem Eigentum mal bitte ein bisschen vorsichtiger um. Wahrscheinlich traut sich niemand, diesen Brief rauszuschicken, aber diese Informationen sind halt da. Und die sind jetzt aber erstmal im Auto drin und werden jetzt nicht automatisch dauernd ins Internet geschickt oder so, aber in der Werkstatt können sie ausgelesen werden. Und was die Werkstatt ausliest, kann wiederum von der Werkstatt online ins Backbone ans Backbone geschickt werden von BMW. Also eine BMW-Werkstatt ist auch vernetzt und also zumindest die Möglichkeit besteht, dass diese Daten irgendwo anonym oder nicht oder aufs Fahrzeug gemünzt irgendwo gespeichert werden. Und
kriege ich das mit? Unterschreibe ich irgendein? Ich meine bei
jedem. Ja, das Problem ist, wenn du kaufst, wenn du unterschreibst, unterschreibst du da sehr allgemein. Also so. Da steht nicht, wir machen das und das mit ihren Daten, sondern Daten werden erfasst und können für verschiedene Sachen verwendet werden. Das ist ja ein bisschen das Problem im Moment. Du hast ja, wenn du jetzt nicht so das Auto aufschraubst und guckst, was da drin passiert, hast du ja keine Ahnung davon, welche Daten erfasst werden, wann die ausgelesen werden, wo die hingeschickt werden. Und das ist eben genau das Problem. Du bist
ihm
ausgeliefert. Du bist jetzt eine Blackbox. Und in manchen, oder manche Sachen kannst du auch gar nicht abstellen. Beim i3 ist es noch ein bisschen extremer, weil der i3, das da wird Elektroauto, da geht es natürlich sehr darum, den Zustand, das Wohlbefinden der Hochvoltbatterien zu kontrollieren, sicherzustellen. Wie oft sind die schon geladen worden? In welchem Ladezustand befinden die sich normalerweise und so? Und also diese Autos, die setzen tatsächlich dann online Daten ab. Also die benutzen das eingebaute Mobilfunkmodem, um diese Daten direkt wegzuschicken. Die werden nicht nur in der Werkstatt ausgelesen, sondern werden permanent weggeschickt. Und zwar, da gibt es einen sogenannten Last State Call, wo eben der Zustand zusammengefasst, abgefragt von den Steuergeräten, zusammengefasst und weggeschickt wird. Das passiert beim Laden regelmäßig und das passiert, wenn ich das Auto abstelle. Und Hammer zum Beispiel, da sind GPS-Daten dabei. Und auch wenn ich jetzt im Auto sage, ich möchte keine GPS-Ortung haben, dann verschwindet die aus diesen Online-Geschichten, wo ich zugreifen kann. Also ich kann ja wenn das Auto irgendwo geparkt ist, kann ich ja bei so einem Auto dann in einer App abrufen, wo steht mein Auto, wenn ich es nicht mehr finde oder so. Das funktioniert dann nicht mehr, wenn ich die GPS-Ortung abschalte. Aber bei diesem Last State Call, da werden tatsächlich noch Daten weggeschickt. Auch Positionsdaten und die werden auch intern gespeichert. Das ist ein Flash-Speicher, der, kann man sagen, so ungefähr wie ein Ringspeicher funktioniert. Also immer das Älteste wird überschrieben. Also erstmal wird voll geschrieben und erst wenn voll ist, werden alte Daten wieder überschrieben. Und wenn du den ausbaust und über Standard Diagnosepunkte rangehst, kannst du ihn auslesen und da kannst du wirklich gucken, wo das Auto in der letzten Zeit geparkt worden ist.
Finde ich alles gruselig.
Du kannst das Infotainment ausbauen, die Festplatte, da ist eine ganz normale Festplatte drin. Musst du ein bisschen den Passwortschutz überlisten, steht da so im Artikel was dazu drin.
Kannst du wissen, wie es geht.
Und dann findest du Datenbanken da drauf, wo eben halt SMS drinstehen und alles mögliche andere. Also das ist, so ein Auto ist wirklich inzwischen ein riesen Datengrab. Aber wie du sagst, das hat natürlich auch seine positiven Seiten, nämlich beispielsweise kann ich versuchen, die in den Steuergeräten gespeicherte Fahrzeugsidentifikationsnummer, mit der die ich jetzt da am Motor oder am Chassis finde, zu vergleichen, um zu sehen, ob dieses Auto irgendwie aus zwei Unfallwagen zusammengebaut wurde oder geklaut wurde oder so. Ja. Nur, das kann natürlich wieder nur die Werkstatt und die Werkstatt will dir den Wagen ja verkaufen. Also das ist ja meistens so eine Einheit. Ne? Die werden jetzt nicht sagen, oh, nehmen Sie das bloß nicht oder so. Wobei ich jetzt natürlich nicht behaupten will, dass Fachwerkstätten geklaute Autos verkauft werden. Das kommt natürlich nicht vor, aber das wie auch immer. Also, es soll solche Fahrzeuge auf dem Markt geben und es soll ja auch einen sehr hohen Anteil an manipulierten Tachos geben. Das heißt, ich als Kunde würde da ja auch gerne mal drauf zugreifen. Ja. Ne? Und deswegen habe ich hier diesen kleinen Stecker mitgebracht. Da steht auch BMW drauf. Der ist nämlich für BMW. Kannst du mal in die Kamera halten. Das ist von Kali. Ich hatte ja schon erwähnt, diese ODB2-Steckermodule, wo ich Daten eben mit dem Handy lesen kann. Das ist im Prinzip sowas, aber das ist schon sehr weit entwickelt. Also das ist sehr dicht an der Software dran, die auch Werkstätten benutzen. Und da kann ich viele lustige Sachen machen. Also ich kann konfigurieren, wie mein Tagfahrlicht aussehen soll und so weiter. Ich kann also am Auto programmieren. Aber es gibt da mittlerweile auch eine Funktion, die heißt, glaube ich, Gebrauchtwagen-Check. Und da kann ich so eine Sachen mal abfragen. Also ob solche Daten quasi konsistent sind zu dem, was mir der Händler oder der private Verkäufer erzählt. Und das ist natürlich dann schon wieder eine sehr nützliche Sache. Da sind die gespeicherten Daten, arbeiten dann für mich. Aber in vielen Fällen weiß ich wirklich nicht, für wen sie arbeiten. Und es ist halt wirklich einfach unglaublich, was für Daten da sind. Also wir wissen zum Beispiel, dass Airbag-Steuergeräte müssen in den USA ja permanent Daten speichern und dürfen die bei einem Unfall dann nicht löschen, sondern dass man so auf die letzten paar Minuten zugreifen kann. Wann hat er gebremst, wie schnell war er und so weiter, um Unfälle aufzuklären. Und es ist einfach offensichtlich, dass die keine verschiedenen Steuergeräte herstellen, sondern viele Steuergeräte in deutschen Autos das auch machen. Ja. Die Frage ist nur, wer liest das das aus, wer kommt da dran, Sachverständige vielleicht, und die dann eben auf bei einem schweren Unfall auf Anweisung von der Staatsanwaltschaft oder so diese Speicher auslesen. Ich weiß vorher überhaupt nicht, was da über mich gespeichert wird. Und das sind wirklich Situationen inzwischen, die nicht mehr so schön sind.
Offensichtlich, ja. Ja.
Die Frage ist ja vielleicht auch sogar noch, vielleicht schaffen es dann irgendwie die Gebrauchtwagenverkäufer oder auch bei so einem Unfall durchaus die Daten vielleicht doch noch zu manipulieren. Ne? Mhm. Wenn es eine Blackbox ist, heißt ja bloß nicht, dass da jemand auch die dann wieder manipulieren kann.
Klar, ja. Klar, an die Steuergeräte kommst du natürlich auch dran. Also das Dieter Spahr beweist das ja immer wieder. Das ist ja schon die zweite Geschichte in diese Richtung. Wenn man so ein Auto hat und es zerlegt und da richtig reinguckt, da findet man sehr, sehr viel drüber raus. Aber das macht natürlich der normale Besitzer nicht. Also ich hätte schon Bauchschmerzen damit, Steuergeräte aus meinem Auto auszubauen und aufzuschrauben und vielleicht mal den einen oder anderen Chip auszulöten und zu gucken, was da gespeichert ist.
Mal gucken, was passiert. Mir ist es eh alles egal, weil ich ja eh ein Fahrrad habe. Wobei letzte Woche über die Smart Fahrräder, vielleicht ist es ja auch bald.
Das betrifft mit dich den dann auch
bald Smart Bikes alles, ja. Dann auch irgendwann so, dass da alles Mögliche auf meinem Fahrrad gespeichert wird. Gut, Axel, ja, danke. Das war wirklich harter Tobak so ein bisschen. Vor allem, weil man ja doch nicht weiß, was da alles so passiert. Und da hat jetzt mal ein Autor von uns reingeguckt, aber er hat selber auch, glaube ich, an irgendeiner Stelle geschrieben, das ist halt das, was er rausgefunden hat. Ne? Wer weiß, genau. Was da noch alles genau.
Also, ist. Insofern, es ist, glaube ich, Dreier BMW sind, glaube ich, 22 Steuergeräte drin. Und wenn du die jetzt wirklich bis zum letzten Bit zerlegen würdest, das geht gar nicht mehr.
Aber schon.
Und es ist natürlich nicht nur BMW, es gibt auch Autos von Mercedes, von Porsche, von Ford, von Opel und so weiter, wo auch Daten gespeichert werden. Und immer mehr Autos werden vernetzt. Alleine durch E-Call und Notrufsysteme.
Stimmt, einiges wird ja Pflicht sogar.
Einiges wird Pflicht, das heißt, immer mehr Autos gehen online und viele Autos, also die neueren Autos, landen alle in der Werkstatt, wo sie ausgelesen werden können. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was mit den Daten gemacht wird. Und das ist eigentlich, ich finde, da müsste dann wirklich mal so ein bisschen Regelung her und Klarstellung her, was mit solchen Daten passieren darf und was nicht.
Ich bin nur erstaunt, wenn ich mir echt, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal auf meine Fernseher zurückkomme, aber was wir halt alleine bei den Blu-ray-Playern und den Fernsehern für AGBs am Anfang abnicken müssen, weil die sich ja auch mit dem Hersteller verbinden und Daten erheben und so, da kriege ich so eine Datenschutzrichtlinie irgendwie 127 Seiten lang, die ich durchklicken muss, und das erwarte ich eigentlich gerade bei so sensiblen Sachen, dass wenn ich mir jetzt einen Neuwagen kaufe und der zeichnet mein komplettes Leben auf, nämlich in Form von wann fährt er zur Arbeit, wann nach Hause, wann woanders hin, dann will ich, dass mir das A vorher einer sagt, dass mein Auto das macht, und mir B auch zugesichert wird, dass die Daten unter meiner Kontrolle bleiben. Also das finde ich eigentlich fast ein Witz, dass es da scheinbar ja keine Regelung gibt.
Hast du nicht auf deinem Handy alle Google-Dienste eingeschaltet?
Ja, aber...
Was hast du denn da alles unterschrieben und wie lange waren die Datenschutzhändler? Ich meine jetzt nur so.
Ja, ja.
Ne? Also ich sag mal, wenn du einen Neuwagen kaufst, dann sitzt du da und dann überliest du, ja, Klimaanlage muss sein, Ledersitze will ich haben oder will ich nicht haben. Da guckst du doch hinten nicht mehr, was steht denn da jetzt unter Datenschutz? Du irgendwann unterschreibst du den Vertrag und du siehst doch nur noch dieses chromglänzende neue Teil, was du haben willst.
Ich habe die Lösung für euch. Ich würde sagen, wenn ihr ins Wochenende geht, fahrt Fahrrad, schaut Uplink und nicht 4K-Videos mit irgendwelchen komischen oder Streamingdienst mit irgendwelchen komischen Daten und wechselt zu Linux. Das ist doch, haben wir doch heute alles geklärt.
Insofern volles würde ich sagen, Programm.
Ja.
Und ihr, hört mit dem Rauchen auf.
Und hört mit dem Rauchen auf, genau. Und guckt nächste Woche wieder rein, weil wir haben nächste Woche ein neues Heft, die 10. Und in der 10 habe ich nämlich schon gesehen, wird ein großes Thema sein, was unsere Leser ja auch immer gut finden. Raspi-Projekte. Wir haben wieder was mit Raspi gemacht und ich habe schon ein paar der Artikel gesehen, die bei uns immer dann schon oben in der Redaktion aushängen, und das sah alles sehr spannend aus. Da werden wir sicherlich noch mal ein paar interessante Gäste haben. Für heute ist Schluss. Wir haben auch, glaube ich, schon wieder fast eine Stunde geschafft. Und ich würde sagen, kommentiert, wenn er euch gefallen hat. Und sonst, oder kommentiert auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Und würde sagen, bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.